Teil 3. Zwischen zwei Meinungen schwanken. Kapitel 11. Krieg zwischen dem Fleisch und dem Geist. Es war so frustrierend, all dieses wundervolle Wissen über meinen Geliebten, und doch konnte ich so leicht auf verschiedene Weise von dem Verführer verlockt werden. Der Verführer hatte sich meine Kindheit und Jugend zunutze gemacht und meiner Seele die Liebe zur Bequemlichkeit, zur Unterhaltung und Appetit eingeprägt. Er hatte mich im Geist der Unabhängigkeit ausgebildet, durch die Gesellschaft, durch Erziehung und durch die Liebe zum Sport. Als mein Geliebter begann, mir mehr von sich selbst zu zeigen und ich mich tiefer in ihn verliebte, versuchte mein vorheriger Liebhaber, die Stellung zu behaupten, die er noch in mir hatte, und er kämpfte darum, das, was er verloren hatte, von meinem Geliebten zurückzuholen. Obwohl ich Jesus von ganzem Herzen liebte, war ich mir nicht bewusst, wie viel von meiner fleischlichen Natur noch immer die Vorherrschaft forderte. Das Schlimmste an der gefallenen Natur ist die gut kalkulierte Eigenschaft, Logik in Verbindung mit Unwahrheit zu verwenden, um die wahren Motive und Begierden zu verheimlichen. Wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeih mir die verborgenen Fehler. Psalm 19, Vers 12. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, und jedem Einzelnen zu vergelten entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Jeremia 17, Vers 9-10. Während meiner Zeit der Freude am Wort Gottes im Heiligen wurde ich mit etlichen Versuchungen meines vorherigen Lebens konfrontiert. Manchmal wurde ich eindringlich dazu gedrängt, mich hinzusetzen und irgendein Sportereignis im Fernsehen anzuschauen. Viele Male gab ich nach und schaute es mir an, aber innerhalb kürzester Zeit fand ich keinerlei Befriedigung mehr darin. Ich fühlte mich gefangen und verstand nicht, warum. Ich hatte für den Sieg gebetet, aber die Wünsche kehrten zurück. In meinen jüngeren Jahren hatte ich die Motivation, rechtschaffen zu wirken, wie auch viele in meiner Gruppe von Gleichaltrigen. Dies erlaubte mir, so zu erscheinen, als hätte ich über diverse Versuchungen gesiegt. Aber es war eine Illusion, und der Verführer wusste das. Viele Siege in meinem Leben waren so schwer zu erreichen. Ich stand vor dem Allerheiligsten und wünschte mir einzutreten, aber etwas versperrte mir den Weg und ich verstand nicht, was es war. Mein Studium in Daniel und Offenbarung überzeugte mich, dass das Werk der Fürsprache bald enden würde und dass nur diejenigen, die ihre Kleider in der Gerechtigkeit Jesu weiß gewaschen hatten, die Stadt betreten würden. Ich sah, wie etliche meiner Kollegen ihre Bemühungen, in das Allerheiligste einzutreten, aufgaben und lehrten, dass Jesus ihnen aufgrund seiner großen Liebe für Sünder vergeben und ihre Sünden bedecken würde bis hin zum zweiten Kommen. Die Lehre bezüglich des Sieges über die Sünde wurde zu einer christlichen Verfallslehre, da es nicht länger für möglich gehalten wurde, das Gesetz Gottes vollständig zu halten. Was ich in der Schrift las, widersprach dem, was meine Kollegen sagten, aber meine Erfahrung schien anzudeuten, dass sie recht hatten. Wie konnte ich behaupten, an den Sieg über die Sünde zu glauben, wenn ich eine so unbeständige Erfahrung damit hatte? Welches Recht hatte ich, Hoffnung auf den Sieg im Leben anzubieten, wenn ich selbst nicht fähig war, ihn zu erfahren? Wenn ich in der Versuchung fiel, wusste ich, dass unser Vater mich liebte und dass ich durch Christus Vergebung erhielt. Aber ich wollte immer mit meinem Erlöser wandeln und ihn nicht mit meinen leichtfertigen Worten und gedankenlosen Taten verletzen, die oft selbstsüchtig waren. Ja, Gott vergibt uns, aber die Sünde verursacht immer noch Schmerz in unseren Beziehungen. Die Bibel versprach, dass ich aufhören konnte, diejenigen um mich herum zu verletzen. Und doch, wie oft scheiterte ich. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden. Judas 24. Da nun Christus für uns im Fleische gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. 1. Petrus 4, Vers 1. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. 1. Johannes 3, Vers 6-7. Darin ist die Liebe zu uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. 1. Johannes 4, Vers 17. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Offenbarung 14, Vers 12. Mein weiser und liebevoller Erlöser ließ mich die natürlichen Konsequenzen des falschen Verständnisses über ihn durchleben, an denen ich immer noch hing. Diese Zeiten von Kampf, Versuchung und Abgötterei verstärkten meine Suche nach dem fehlenden Teilen. Jedes Mal, wenn ich vor meinem Vater kniete und von ihm Weisheit und Verständnis durch Jesus erflehte, wurde ich näher zum Licht gebracht. Man sollte meinen, dass mein Wissen von Jesus als dem Erlöser für die Sünden der Welt genug gewesen wäre und dass ich nicht um andere Dinge hätte sorgen sollen. Der Punkt ist, dass die Versuchung immer noch jeden Tag da war und die Bekundungen der fleischlichen Natur immer noch Menschen verletzten. Tatsache war, dass mein Wissen über Jesus immer noch undeutlich war. Die Stimme meines Geliebten und die Stimme des Verführers liefen immer noch an bestimmten Stellen in meinem Geist zusammen. In meinen Bemühungen, meinen Erlöser anzubeten und zu erhöhen, nahm ich in dieser Anbetung unabsichtlich Aspekte auf, die nicht in der Schrift offenbart wurden. Ich nahm Christus unwissentlich in einem höchst unabhängigen Zusammenhang wahr. Diese zusätzlichen Aspekte kamen von meinen geistlichen Vorfahren und fanden auch eine natürliche Resonanz in mir. Der Geschmack der Unabhängigkeit, in dem ich mich als Kind verliebt hatte und der vom Verführer unterstützt worden war, war in das Herz der Person von Jesus eingebettet worden, den ich anzubeten behauptete. Mein einziges Wissen über Jesus war durch das zu mir gekommen, was mir als Kind von meiner Familie und meiner Gemeinde beigebracht wurde. Mir wurde vermittelt, dass Jesus Gott ist und der Vater Gott ist und der Geist Gott ist. Mir wurde erklärt, dass sie alle göttlich und daher gleich waren. Mein Verständnis für diese Gleichheit schien natürlicherweise der einer Unabhängigkeit zu sein, die aus eigener innewohnender Kraft, Leistungsfähigkeit und Wissen entspringt. Aus diesem Grund hinterfragte ich nie, auf welche Weise Vater, Sohn und Geist gleich waren. Ich nahm einfach an, dass dies bedeutete, dass sie alle die gleiche Macht und Position hatten. Das ist es, was gleich in der Welt bedeutet, und so dachte ich, dass es auch bei Gott der Fall war. Es kam mir nie in den Sinn, dass, wenn Gott aus drei Wesen bestand, die gleich in ihrer Macht waren, sich die Bedeutungen der Worte selbst verändern würde. Besonders die Worte Vater und Sohn würden aufhören zu bedeuten, was sie besagten. Wenn Vater und Sohn gleich waren in Macht, Alter und Position, dann wäre es unmöglich für die zweite Person von der ersten zu kommen, weil das die zweite Person von der ersten Person abhängig oder ihr untergeordnet machen würde. Die Lüge der Schlange an Eva behauptete, dass wir alle unabhängige Wesen sind. Dies ist in unserer Natur eingeprägt und wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Die Stimme des Verführers pflegte diesen Geist der Unabhängigkeit in mir durch meine Familie, meine Ausbildung und meine Erfahrung in der Gesellschaft. Als die Person von Jesus, die mir als jemand dargestellt wurde, der zwar unabhängig ist und dennoch Unterordnung und Gehorsam zeigt, allerdings nur um unseretwillen, fiel ich darauf herein. Meine Vorstellung von dem Göttlichen als dem mächtigsten, hoheitsvollen und unabhängigsten Wesen passte perfekt zu der Lehre der Dreieinigkeit, die drei mächtige Wesen präsentiert als die Einheit einer gemeinsamen göttlichen Familie. Ich konnte nicht erkennen, dass durch einen schlau ausgeklügelten Plan der wahre Gott und sein Sohn mit einem falschen Gott verschmolzen wurde, der meiner fleischlichen Natur zusagte. Manchmal konzentrierte ich mich auf die Vater-Sohn-Beziehung und fühlte mich zu ihnen hingezogen. Dann fiel ich wieder auf die Aspekte von Macht und Unabhängigkeit zurück, und das brachte mich dazu, genauso zu sein. Dieser Geist der Unabhängigkeit wurde in vielen Sportarten und Filmen aufgegriffen. Wenn ich einen Olympiasieger sah, der sein Können und seine Fähigkeiten und Geschicklichkeit zeigte, um eine Goldmedaille zu gewinnen, dann fühlte ich mich davon angezogen, weil ein Teil des Gottes, den ich anbetete, Macht, Können und Leistungsfähigkeit in einer Darstellung von Unabhängigkeit offenbarte. Wenn ich einem Team von Männern zuschaute, die sich ihren Weg durch eine andere Wand von Männern kämpften, um einen Ball über die Linie zu bringen, konnte ich die Kraft fühlen und applaudierte dieser Vorstellung. Es stieß auf perfekten Anklang in meinem Fleisch, aber doch stand ein solcher Geist im Konflikt mit dem sanftmütigen und bescheidenen Jesus, der immer die Dinge tat, die seinem Vater gefielen. Er tat nichts von sich aus, sondern vertraute alle Dinge den Händen seines Vaters an. Dieser Geist war nicht natürlich für mich, aber durch meine Begegnungen mit meinem Geliebten begann ich von diesem Geist zu schmecken und wünschte ihn mir auch. Das verursachte einen enormen Konflikt in mir. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Sie sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Galater 5, Vers 17. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene nun ich selbst mit der Vernunft dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Römer 7, Vers 24 bis 25. Der Kampf in meinem Herzen spielte sich ab zwischen zwei verschiedenen Auffassungen von Christus, den ich liebte. Der Geliebte meiner Kindheit war im Grund eine Projektion von mir selbst als eine unabhängige, kraftvolle Person, die die Bewunderung und den Respekt von denen um mich herum gewann. Die andere Person war der sanftmütige und bescheidene Jesus, der seinen Vater liebte und darauf vertraute, dass alles, was er besaß, von seinem Vater gekommen war. Ohne jede Berücksichtigung seiner Fähigkeiten, Talente oder Begabungen war dieser Erlöser gesegnet und geliebt von seinem Vater, einfach weil er von ihm gekommen war. Ich war gefangen in dem Kampf zwischen diesen beiden Auffassungen von Christus, weil die sorgfältig ausgedrückte Formel der Dreieinigkeit es mir sehr schwer gemacht hatte, sie zu unterscheiden. Es gab eine Anzahl von kulturellen Elementen, die meine Schwierigkeiten noch verstärken, den Unterschied zu erkennen. Diesen Fragen wollen wir uns als nächstes zuwenden.